Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir dich ganz herzlich ein, weiterhin unsere Podcasts zu hören, beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Wir bieten dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Und das Besondere an uns ist, dass wir selbst alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind. Da wir also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig sind, haben wir unsere Beiträge natürlich pharmafrei und völlig unabhängig für dich aufbereitet. Du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest du nicht nur tiefergehende Informationen zu unserem Projekt, sondern auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und bevor wir in den heutigen Beitrag einsteigen, noch der allgemeine Hinweis, dass das Ganze ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern an alle, die im Bereich Physiotherapie, Pflegeberufe, Ergotherapie und Logopädie zu tun haben. So. Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Sebastian Baum, Stationsapotheker aus Münster, zum Thema Antidementiva.
Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du ein weiteres Mal zu Gast bist bei uns im Podcast. Du bist Apotheker und du hast eine große Expertise, wenn es um geriatrische Patienten geht. Du bist im Klinikalltag, im Stationsalltag fest integriert in den Kliniken, in denen du arbeitest, betreust also die geriatrischen Patienten eins zu eins mit. Und das ist super spannend und das ist für das heutige Thema auch total wichtig, weil es soll gehen um die sogenannten Antidementiva. Ich habe es vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, das ist kein Thema, wo man sich so richtig mit Ruhm bekleckert als Therapeut, als Arzt, wenn man diese Medikamente einsetzt. Und ich finde, das Wort Antidementiva ist ja auch so ein bisschen, spiegelt nicht das wider, was man eigentlich dann macht. Es geht ja letztlich nur in Anführungszeichen um eine Verlangsamung der Progression der Demenz, wenn man Glück hat. Als erstes wollte ich dich gerne fragen, Sebastian, wieso eure Erfahrung mit diesen Medikamenten ist und wie ihr die so einsetzt, ob es da so einen festen Algorithmus gibt bei den ärztlichen Kollegen, bei dir in der Arbeit mit Demenzpatienten?
Also hallo, erstmal auch von meiner Seite und schön, dass ich wieder eingeladen worden bin. Es ist, die Demenzpatienten kommen ja bei uns in den Kliniken ja sehr, sehr gehäuft ja auch vor und dementsprechend tauchen halt auch Patienten oder überlegen wir auch die antidementive Therapie zu beginnen. Und es ist ein sehr interessantes Tätigkeitsfeld, weil diese Patienten ja nicht nur eine Demenz haben, sondern halt ja auch Verhaltensstörungen mit sich bringen können etc. Das schiebe ich aber jetzt mal beiseite, sondern wirklich um die Frage Antidementiva. Was jetzt bei mir oder was uns vielleicht ist auch subjektiv auffällt, dass wir tatsächlich eher die Therapie beginnen und nicht fortsetzen. Also wir sehen relativ viele Patienten mit einer Demenz, auch einer vorbestehenden Demenz, die eigentlich zumindest pharmakologisch unbehandelt ist. Und wir sind immer noch der Auffassung, dass man zumindest diese Therapie den Patienten nicht vorenthalten soll, weil man sicherlich nicht sagen kann, dass sie alle unwirksam sind. Es sind nicht die Medikamente, die einen durchschlagenden objektivierbaren Erfolg mit sich bringen, weil sie halt die Progression verhindern sollen. Wir wissen halt nicht, wann und inwiefern sie tatsächlich und in welchem Ausmaß sie bei den Patienten einen Benefit mit sich bringen. Ne? Also was Gedächtniserhalt betrifft, das ist auch gar nicht so das Ziel, sondern eigentlich der Erhalt der Daily Activities, ne? Der ADLs. Und wir machen das. Die Patienten sind bei uns ja 3 Wochen stationär. In der ersten Woche wird eigentlich noch geguckt, ob es tatsächlich eine Demenz auch vorliegt. Wir überprüfen das auch nochmal, weil immer wieder fallen auch Patienten nochmal da raus, wo wir auch die Demenzdiagnose wieder streichen. Also das kommt, ich sag mal, alle 2 Monate mal vor tatsächlich. Aber wenn die Demenz feststeht und vor allen Dingen, wenn es halt eine Alzheimer-Demenz ist oder dass der Alzheimer-Part, der Anteil mit dabei ist, also eine gemischte Form mit Alzheimer-Anteilen, dann spricht auch erstmal primär auch nichts dagegen, auch eine antidepressive Therapie zu beginnen. Und das machen wir auch kontinuierlich, muss man sagen. Also das gibt es kaum Gründe, das auch nicht zu tun.
Ja, das deckt sich mit meiner Erfahrung und auch mit meiner Herangehensweise mit meinen Patienten. Hast du Lust, nochmal so ein bisschen diese Gruppe der Antidementiva zu beschreiben? Also welche Präparate gibt es da, welche Wirkstoffe gibt es da und wie ist die Hypothese, dass die wirken?
Ja, also das Thema ist ja relativ übersichtlich, sage ich mal. Wir haben zwei Gruppen. In der einen Gruppe haben wir die Acetylcholinesterase-Hemmer. Da sind drei Wirkstoffe dabei, das Galantamin, das Donepezil und das Rivastigmin. Die sind zugelassen für ab der leichtgradigen Demenz und bei der und dann haben wir noch den NMDA-Antagonisten oder Modulator, Rezeptormodulator, das Memantine, was bei ab mittel- bis schwergradiger Demenz zugelassen ist. Ne? Also die anderen kann man auch, zumindest bei mittelgradiger auch noch einsetzen, also die, ne, die Acetylcholinesterase-Hemmer und für leicht- und mittelgradige Demenzform und Alzheimer-Demenz und der mittelschweren bis schweren Demenz sind dann die, ist das Memantine dann zugelassen. Genau. Das war es im Prinzip schon. Es gibt natürlich viele andere Antidementiva und Nootropika etc. Die würde ich jetzt aber alle erstmal nicht weiter thematisieren wollen, weil die im Prinzip keine wirksame oder evidente Wirksamkeit wirklich belegen konnten, ne? Wie Piracetam und Nimodipin. Die sind eigentlich, zumindest jetzt in unserer Region, auch so gut wie ausgestorben. Die gibt es kaum noch. Gut, auf Ginkgo wird noch zurückgegriffen. Ist nicht von unserer Seite, sondern dass die Patienten damit dann kommen. Auch da reden wir eigentlich mit den Patienten und mit den Angehörigen, ob man nicht vielleicht auch das Gingium auf oder das Ginkgo-Präparat nicht auf eine chemische Substanz ändert, weil doch da die Datenlage doch etwas günstiger ist als mit Ginkgo-Präparaten. Wir haben ja immer das Risiko, dass wenn die auch noch AS-100 und sowas kriegen, mit erhöhten Blutungsrisiken oder sowas, ist es jetzt nicht super gravierend, aber halt, ne, Blutungsereignisse sind im Alter halt schon sehr häufig und da muss man jetzt nicht noch künstlich noch was da reinpacken. Mhm. Genau. Die drei, vier Substanzen, genau, gibt es da.
Du hast es gerade schon gesagt, wenn man jetzt ganz streng ist, dann sind die eigentlich nur zugelassen für die Alzheimer-Demenz, richtig?
Genau.
Beziehungsweise, du hast gerade gesagt, klar, wenn wir jetzt so eine gemischte Demenz vor uns haben, wobei die Trennungsschärfe ja natürlich immer nicht besonders groß ist, dass man auch bei gemischten Formen das natürlich einsetzen kann, aber letztlich gibt es ja auch Demenzerkrankungen mit im Zusammenhang mit anderen degenerativen Erkrankungen. Ganz streng genommen sind die da in dem Bereich gar nicht zugelassen, richtig? Also wenn zum Beispiel eine Parkinson-Demenz denkt, dann ist das eigentlich nicht evaluiert oder zugelassen.
Genau, also zulassen auf gar keinen Fall. Also wenn man sich in Label befinden möchte oder aufhalten möchte, dann muss der Patient eine Alzheimer-Demenz haben, entweder rein oder anteilig in einer Mischform. Die reinen Nicht-Alzheimer-Demenzformen, die dürfen, also da wäre es ein Off-Label-Use. Bei den Parkinson-Patienten hat sich aber zum Beispiel auch gezeichnet, dass die oder auch bei der Lewy-Body-Demenz, also ne, das sind ja zwei verschiedene, aber trotzdem, wo halt der parkinsonoide Anteil ja relativ hoch ist, dass man da zum Beispiel auch Rivastigmin einsetzen kann und das da auch eine Wirksamkeit besitzt. Also es wird Off-Label-Use, aber trotzdem auch in den Leitlinien wird es auch empfohlen. Zwar nicht so hochgradig wie bei den Alzheimer-Demenzformen, aber da gibt es auch eine Empfehlung, das dort zu probieren, einzusetzen, gerade was dann auch die Beeinflussung von Verhaltensstörungen gibt. Ja, ich bin auch ganz vorsichtig, das so zu sagen, weil halt die Evidenz oder die Datenlage da auch sehr überschaubar ist, ne? Dass man sagt, ja, das muss man jetzt machen und das hat auf jeden Fall einen großen Benefit. Das ist dort halt auch nicht gegeben, sondern es ist ein Versuch wert und das funktioniert schon ganz, ganz okay, sage ich jetzt mal. Also das darf man nicht vergessen. Was tatsächlich ist, ein Patient mit einer frontotemporalen Demenz, da machen die Antidementiva tatsächlich so gut wie gar keinen Sinn. Die beeinflussen da jetzt nicht die frontotemporalen Einschränkungen, was Emotionssteuerung und sowas betrifft. Also diese Schwankungen und sowas, die lassen sich definitiv nicht mit Antidementivern in irgendeiner Form, ich sag jetzt mal, glätten oder in den Griff oder reduzieren. Das sind halt andere Präparate ein Versuch wert. Auch da ist die frontotemporale Demenz ist schon auch so eine schwierige Behandlungsform.
Oh ja.
Genau, ne? Weil sie halt auch so auch, genau, vor allem für die Angehörigen extrem belastend sind, auch für den Patienten belastend ist, weil der das ja auch zum Teil ja mitkriegt, ne, was er da so veranstaltet. Und auch bei der vaskulären Demenz zeigen sich die Antidementiva jetzt auch nicht als so gut wirksam, dass man sie da auch eher nicht, also dass wir sie dort bei diesen Patienten auch nicht einsetzen. Also wenn sie eine reine vaskuläre Demenz haben, setzen wir auch eher keine Antidementiva ein, sondern versuchen eher die vaskulären Komponenten ein bisschen in den Griff zu bekommen, vorsichtig was auszudrücken. Also wie zum Beispiel dann AS-100, gucken, dass der AS-100 hat, ne, weil da liegen ja Mikroinfarkte ja als Ursache wahrscheinlich vor oder in den meisten Fällen. Und dann ist natürlich dann so zerebrovaskuläre Schutzmaßnahmen wie AS-100, gegebenenfalls ein Statin, ganz anderes Thema. Ich bin jetzt auch kein Statinverfechter, dass jeder im Alter noch ein Statin braucht. Aber das wäre so eine Überlegung eventuell, das in diese Richtung auch zu erwägen, da auch eine Statintherapie niedrig dosiert fortzuführen. Vielleicht nicht unbedingt anzufangen, aber fortzuführen. Und das wäre im Prinzip etwas wichtiger, als da die Antidementiva einzusetzen.
Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, die Studienlage, die es zu den Antidementiva gibt, ist überschaubar auch und vielleicht etwas dünn oder vielleicht auch etwas mehr. Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Wirkweise der beiden Substanzgruppen. Wie erklärt man sich das? Warum wirken die oder warum haben die möglicherweise eine Wirkung auf Demenzerkrankungen?
Ja, also es wird vermutet, dass halt, oder es geht davon ausgegangen, dass es einen Acetylcholin-Mangel halt in den Nervenzellen einhergeht, ne, verursacht durch die neurodegenerativen Prozesse, die ja im Rahmen der Alzheimer-Erkrankung durch die Amyloid-Plaques etc. mit einhergehen. Dass man da versucht, das zu modulieren. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß gar nicht, ob das nicht eher auch ein Effekt war, den man beobachtet hat und dass es so ein Zufallsbefund war, dass man gesehen hat, dass die Acetylcholin-Esterase-Hämmer da einen Benefit mit sich bringen, ne? Weil einfach die, auch wenn man den Pathomechanismus versteht, das ist ja ein Abbau der Amyloid oder durch einen Abbau von Nervenzellen durch oder eine Degeneration der Nervenzellen durch den Amyloid-Plaques einhergeht. Aber es gibt ja auch Untersuchungen zu, dass ja der Grad dieser oder die Häufung der Amyloid-Plaques ja nicht unbedingt einhergeht mit dem Grad der Demenz. Ja, das heißt, ich kram jetzt auch weit in meinem Gedächtnis. Ich habe da irgendwie die Nonnenstudie oder so im Hinterkopf, dass man da gezeigt hat, dass man bei denen, es gab ja so eine Nonnenstudie in den USA, dass man da tatsächlich mal geguckt hat, den Grad der Demenzform, ob sich das irgendwie postmortal anhand der Hirnbiopsien tatsächlich ausfindig machen konnte, dass man sagt, ja, okay, je degenerativer das Gehirn wird, desto dementer waren sie und das stimmte gar nicht. Ja, ich weiß nicht, ob du die kennst oder so, aber wie gesagt, das habe ich so ganz vage noch im Hinterkopf, dass man da spätestens da gefunden hat, dass es halt da nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang gefunden hat. Das heißt auch, der absolute Anteil an Amyloid-Plaques sagt überhaupt nichts aus, wie dement dieser Patient ist oder überhaupt dement ist.
Ja, also solche Daten kenne ich auch, diese Studie, die du genannt hast, jetzt nicht explizit, aber genau, ich glaube, es gibt keine 1:1 Korrelation zwischen der Amyloid-Plaque-Last und der Ausprägung der Demenz. Das deckt sich mit dem, was ich weiß, ja. Genau, also okay, wir gehen davon aus, wir wissen nicht genau, ob es sozusagen eine zufällige Beobachtung war, also dass es einen Mangel an Acetylcholin gibt im Hinblick auf die Demenzerkrankung. Acetylcholin ist ja ein Neurotransmitter, der häufig eine Rolle spielt. Und bei dem Memantin ist es dann das Glutamat, richtig, das da moduliert wird im Stoffwechsel. Ja.
Ganz genau. Ich meine, auch bei Delir und sowas haben wir auch einen Acetylcholinmangel. Und dass Acetylcholin wichtig ist für die Gedächtnis und für Kognition, das ist ja schon lange bekannt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wann das angefangen ist. Also ich habe Untersuchungen aus den 70ern, 80ern. habe ich so im Kopf, wo das schon gezeigt worden ist. Das, wahrscheinlich ist es noch länger her. Ich kenne die Historie gar nicht, muss ich gestehen. Aber das, und deswegen war es jetzt auch naheliegend, auch bei der Demenzerkrankung zu gucken, ob man den Acetylcholin, ob man das Acetylcholin-Level erhöhen kann und ob das einen positiven Einfluss auf das Gedächtnis hat. Und es scheint es ja in begrenztem Maße zu haben, ne? Zumindest wenn man sich dann auch die Outcomes dann anguckt, ne? Activity of Daily Life, die scheinen die ja positiv beeinflussen zu können.
Ja. Genau, also vielleicht können wir da nochmal ganz kurz reingehen in diese Studienlage zu der Wirksamkeit, was man da festgestellt hat, worauf basieren sozusagen die Zulassungsstudien oder die, ja, die Zulassung der Medikamente. Und als zweiter Schritt vielleicht, was sagt ihr den Angehörigen beziehungsweise den Patienten, wenn ihr diese Medikamente einsetzt?
Ja, also zum Teil ist es ja so, dass man geguckt hat, ob wie sich der Mini-Mental-Status-Test sich verändert. Ne, das wird immer wieder auch in anderen Bereichen ja immer wieder herangezogen. Ist natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wenn ich 8-mal so einen Mini-Mental-Status-Test mache, dann werde ich auch besser. Selbst ich, ne, kriege dann 30 Punkte. Und das ist natürlich so ein Manko, ne? Dass man halt da diese Testung valide mehrfach durchführen kann. Bei einem Patienten ist eigentlich unmöglich, ohne dass er einen Lerninfekt da, gerade, ich sage mal, bei der leichtgradigen Demenz ist es fast eine Unmöglichkeit. Und deswegen hat man ja halt nur die Chance, noch die Aktivitäten des täglichen Lebens irgendwie messbar zu machen mit Fragebögen. Und da fängt es dann aber auch schon wieder an. Da sind ja wieder Fragebögen, die ja dann ausgefüllt werden müssen. Und das ist ja jetzt nicht, man hat hier nicht so einen Parameter oder irgendwas, so einen harten Endpunkt. Ich glaube nicht, dass es in Zulassungsstudien der Fall gewesen ist. Ich denke mal, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber was Heimunterbringung oder sowas betrifft, ne, die Pflegebedürftigkeit, das kann man sicherlich testen und das wird auch gemacht sein. Also, wie gesagt, tatsächlich kenne ich jetzt aktuell aus dem Stand keine, vielleicht weißt du das. Aber das wäre ja eigentlich auch ein Ziel, ne? Die Leute, deswegen verordnen wir es ja auch, Leute sollen ja so lange wie möglich zu Hause bleiben, ne? Und zurechtkommen. Alleine, gut, ist irgendwann mal schwierig, aber zumindest mit den Familienangehörigen. Ne? Das ist das Ziel der antidementiven Therapie letztendlich.
Ja, also genau, das darauf zielten, glaube ich, die Ergebnisse immer ab, dass die, dass diese ADLs, dass die sich, wie auch immer man die gemessen hat, dass die sich verbessert haben. Und es gibt auch mal wieder Patienten, die mir das auch spiegeln, beziehungsweise Angehörige, die mir das spiegeln. Vielleicht können wir dann einmal übergehen zu, sage ich jetzt mal, der Anwendung konkret, welche Probleme es geben kann, welche Nebenwirkungen häufiger auftreten. Es gibt ja auch, ich glaube, es war im Dezember erst, gab es ja diesen rote Handbrief noch zum Donepezil. Was sind deine Erfahrungen diesbezüglich? Welche Nebenwirkungen kommen häufig vor und warum hat es den rote Handbrief gegeben?
Ja, dann nehmen wir erstmal den roten Handbrief hervor. Genau, also die Antidementiva können, also vor allem die Acetylcholinesterase-Hemmer als erstmal als separate Gruppe, die können halt zu kardialen Problemen führen. Also ne, zu was wir sehr häufig sehen, sind EKG-Veränderungen, aber häufig, ich klammer es häufig mal aus, was wir mal sehen, sind EKG-Veränderungen. Die sind eher selten und was wir eher sehen, vor allen Dingen auch eher subjektiv, ein bisschen gibt es die Datenlage auch her, dass unter Galantamin auch vor allen Dingen das Bradykardie-Risiko und an der AV-Block eher zu sehen ist. Das heißt tatsächlich, wir haben das Galantamin schon ganz, ganz lange nicht mehr in unserem Portfolio drin. Wir sind ja eher auch so der Schmalspur-Verordner. Wir haben ein sehr kleines Portfolio an Arzneimitteln und haben uns darauf festgelegt, erstmal mehr oder weniger ein Antidementivum einzusetzen. Ja, ne, da haben wir uns fürs Rivastigmin entschieden. Kann ich auch gleich darauf eingehen, warum es das geworden ist. Und natürlich setzen wir auch noch Donepezil ein, aber halt kein Galantamin mehr. Ne. Wir haben tatsächlich so Evaluationen gemacht, ne, und gesagt, ja, ne, wir brauchen wir drei. Und haben gesagt, nein, drei brauchen nicht, zwei müssen reichen. Und dann haben wir eins halt gestrichen und haben halt das auch von den Nebenwirkungen her gemacht. Natürlich ist das Rivastigmin jetzt nicht nebenwirkungsfrei, aber es ist zumindest nicht kardiotoxisch, es wird nicht über CYP-Enzyme verstoffwechselt, Es wird nicht renal eliminiert, das heißt, da hat es schon mal sehr viele Vorteile. Was es halt sehr häufig macht, sind Übelkeiten. Deswegen sind wir da gerade am Anfang mit niedrigsten Dosierungen dabei und fangen eigentlich auch relativ frühzeitig auch den Switch auf das Pflaster zu machen. Das heißt, die bekommen bei uns meistens zwei, drei Tage 1,5 Milligramm Kapseln. Am ersten Tag tatsächlich auch nur eine, um zu gucken, was passiert und ob da schon Nebenwirkungen auftreten. Aber der zweite, dritte Tag kriegen sie es noch zweimal täglich. Und dann gehen wir eigentlich schon fast aufs Pflaster. Und die Pflaster werden schon deutlich besser vertragen. Die 9,6er, die man ja dann ein paar Wochen später erhöhen, auf das man es ja später erhöhen kann. Wir versuchen das noch innerhalb des stationären Aufenthaltes schon auf die 9,6er zu kommen, wenn wir denn die Therapie auch bei uns starten, um da zu gucken, ob die Verträglichkeit und EKG-Veränderung auftreten. Das sehen wir eigentlich kaum, EKG-Veränderung oder so gut wie nie. Und in der Regel vertragen es auch die Patienten, dass da auch da keine Magen-Darm-Probleme auftreten. Und mit den 9,6er Pflastern, da ist aber, muss man auch sagen, bei den Eltern, wirklich bei den Hochbetagten, auch dann Schluss, den 13,3er. Manchmal haben wir Patienten, die mit 9,6 kommen, weil es in der Vormedikation war, da versuchen wir mal auch einen 13,3er. Das wird eher nicht so vertragen. Ja, das merken wir, stellen wir dann auch schon fest. Dann gehen wir natürlich wieder zurück zum 9,6. Man muss aber sich auch überlegen, 9,6 ist von der Tagesdosis halt 9,6, während man ja peroral dem ja 2x4,5 geben müsste und 2x4,5 peroral vertragen auch nicht die meisten. Also über die perorale Route haben wir festgestellt, dass 2x3 häufig vertragen wird und dass die Leute, die 2x4,5 bekommen, das schon deutlich weniger häufig vertragen, sodass man wieder die Dosierung wieder runtergehen muss. Und bei den Antidementibern ist es ja schon das Ziel, die höchstmögliche Dosierung zu finden. Das heißt 9,6 oder 13,3, da haben die Patienten höchstwahrscheinlich den größten Benefit davon. Das erreicht man tatsächlich eigentlich nur noch mit den Pflastern und nicht mit der peroralen Gabe. Mhm. Und deswegen ist das auch unser Arzneimittel der Wahl geworden, das Rivastigmin, weil es halt auch bei Parkinson-Patienten etwas positiver oder bessere Wirksamkeit zu haben scheint, dass man es da besser bei diesen Patienten auch mit einsetzen kann. Und das ist dann unser Mittel der Wahl. Bei Patienten, wo die Compliance nicht so ganz gut ist, was auch Schluckstörungen betrifft, etc., ist auch dann das Pflaster geeigneter. Und ansonsten, wenn es eine perorale Therapie sein sollte, nehmen wir halt das Donepezil.
Ja.
Landen wir eigentlich immer bei 10 Milligramm. Also dass das jemand dann nicht verträgt, ist eher seltener.
Gibt es noch andere Nebenwirkungen, die man auf dem Schirm haben sollte? Also du hast jetzt gerade gesagt, dass insbesondere Übelkeit, gastrointestinale Nebenwirkungen auftreten können.
Ja, also was man zwischendurch mal feststellt, ist nicht sehr häufig, aber auch nicht so selten, dass man es nie sieht, ist, dass Patienten auch dadurch tatsächlich kognitiv schlechter werden. Auch mal Delir darunter entwickeln oder irgendwie unruhig werden, dann setzen wir es wieder ab. Also das ist also so... ja, genau, Paradoxe oder genau das Gegenteilige von dem, was man eigentlich erwarten würde, kann da auftreten. Also das beobachten wir ganz selten, aber wir beobachten es halt. Und dann geht es halt wieder raus und wird es halt auch so dokumentiert. Ne? Ab und zu überlegen wir uns oder erwägen, wenn sie Zeit hinherbringt, nach das Antidemetivum zu wechseln. Schaffen wir das gar nicht und dann lassen den auch erstmal wieder zur Ruhe kommen, ne? Wenn die einmal schlechter geworden ist. Die sind ja nicht am nächsten Tag wieder kognitiv fit, sondern die sind ja dann ein paar Tage durcheinander. Also nicht delirant, ne, das nicht, aber so ein paar Tage neben der Spur, das merkt man schon. Lassen wir das meistens für diesen stationären Aufenthalt nicht da noch das nächste Antidementivum auszuprobieren.
Eine orale Einnahme von Donepezil, hast du gerade angesprochen, nimmt man das morgens oder abends und warum?
Abends, weil es müde machen kann, ist das eine. Und der zweite Hintergrund ist, wenn es initial auch Übelkeit machen kann, würde man das abends nicht so verspüren. Aber vor allen Dingen das müde Machende ist eigentlich der Hauptgrund gewesen, warum man es eher abends empfiehlt einzunehmen.
Wie ist es mit dem Memantin? Wie ist da so das Nebenwirkungsspektrum und wie dosiert man das? Wann nimmt man das ein?
Ja, das ist eine gute Frage. weil es halt verschiedene Therapieschemata gibt. Bei Memantin ist eigentlich erstmal das Wichtigste zu gucken, also wenn man jetzt wirklich das einsetzen möchte, wie ist die Nierenfunktion. Ne? Weil bei Memantin ist es so, dass ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf, ich kann jetzt gleich gucken, aber ich glaube schon EFR kleiner 60 oder spätestens kleiner 45. Also muss man selber nochmal nachgucken. Ich habe es jetzt hier im Kopf, darf man nur noch 10 Milligramm geben. Ich meine sogar, dass es bei einer GFR kleiner 60 ist, dass der Cut-Off nicht mehr als 10 Milligramm Tagesdosis ist. Und das haben ja 80% der Patienten eine Nierenfunktionsstörung Grad 3. Das heißt, die volle Dosis dürften sie eh nicht bekommen. Gut, ist ja nicht so schlimm, weil die volle Dosis kriegen sie ja durch die Akkumulation, weil die Niere ja nicht so gut funktioniert. Aber da muss man halt gucken, dass man da nicht zu sehr überdosiert. Im Idealfall bekommen die das zweimal täglich. Ne? Also ich sag mal, wenn die Niere jetzt gut ist, 2x10, ne? In der Aufdosierung, wie es empfohlen ist. Aber die abendliche Gabe kann halt zu Schlafstörungen führen. Ne? Das Memantine kann zu motorischer Unruhe führen. Ne? Das beobachten wir immer wieder bei Patienten. Und deswegen ist ja dann auch die Empfehlung, das entweder auf 1-1-0, also morgens und mittags 10 Milligramm oder 10 Milligramm oder 20 Milligramm morgens sogar in der kompletten Dosis zu geben. Wobei auch das, 20 Milligramm auf einmal, auch für die Patienten ein bisschen, die ein bisschen unruhig machen kann. Ne? Zumindest zum Tagesbeginn, in der ersten Tageshälfte. Und das ist das, was wir beobachten. Und vor allen Dingen dann bei den Patienten, die 20 Milligramm kriegen und eine schlechte GFR haben. Also da muss man halt, das beobachten wir da häufiger. Ne? Da muss man wirklich ein Auge drauf haben.
Die kardialen Nebenwirkungen treten nicht auf, also die QTC-Zeitverlängerung, wie jetzt bei den Acetylcholin-Esterase-Hemmern.
Nee, da muss ich auch nochmal sagen, wir haben ja über einen roten Handbrief geschrieben, also wir beobachten sie kaum, diese QT-Zeitverlängerungen. Ne? Also das ist, gibt es andere Substanzgruppen, wo wir es viel häufiger sehen. Also ne, das, ich kann mich kaum daran erinnern, es jemals überhaupt gesehen zu haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Aber es kam mal sporadisch auch vor, aber das ist extrem selten. Ne? Da sind andere Substanzen, habe ich im Kopf, die das viel häufiger auch machen, wie zum Beispiel die SSRIs.
Beobachtest du Synkopen im Zusammenhang mit den Antidementiva?
Seltener. Seltener. Also okay. ich musste tatsächlich, also wenn ich an Nebenwirkungen denke, also ne, die EKGs machen wir sehen auch zwischendurch auch mal Veränderungen, aber es ist extrem selten. Was wir häufig sehen, sind halt die Magen-Darm-Probleme oder die motorische Unruhe unter Memantine. Ja. Die anderen Sachen treten wirklich sporadisch auf. Ne? Also auch was Synkopen betrifft, ist das ganz, ganz selten. Es kann natürlich auch ein Underreporting sein, ne? Weil allein schon Synkopen bei älteren Patienten festzustellen, ist ja schon eine Schwierigkeit, gerade bei Demenzpatienten, die ja gar nicht sagen können oder so gut mitarbeiten können, überhaupt die Diagnose einer Synkope mitgehen zu können.
Ja.
Ist es nicht so. Also ich bin ja kein Diagnostiker, ich bin ja nur der Apotheker, der guckt, dass die Medikamente nicht zu Schaden anrichten.
Ich streite mich manchmal mit einem Kollegen, ob die Synkopen Antidementiva assoziiert sein können. Aber egal. Also meine Erfahrung ist auch eher, dass ich das eigentlich nie plausibel erklären konnte dadurch. Es gibt Patienten, die haben sogar 2 Antidementiva. Das sehe ich immer mal wieder. Nee, nicht häufig, aber ich sehe es immer mal wieder. Und wie ist da deine Erfahrung? Also siehst du das auch schon mal? Was macht ihr mit solchen Patienten? Findest du das sinnvoll? Was sagen deine Kollegen dazu? Also wie ist eure Herangehensweise da? Würde man das standardmäßig empfehlen, beide Stoffgruppen mal zu kombinieren?
Ja, also standardmäßig empfehlen würden wir das nicht, schon allein aus dem praktischen Grund, weil es, wenn wir es jetzt starten würden, wird bei uns im Krankenhaus, wird es im ambulanten Bereich nicht fortgesetzt. Ne? Das mag vielleicht für Privatpatienten zutreffen, dass das im Einzelfall dort fortgeführt wird, aber bei den meisten Patienten würde spätestens im niedergelassenen Bereich dann die Therapie in der Regel beendet. Ich kann da jetzt auch keine Zahlen nennen, aber ich würde jetzt mal sagen, in 99% der Fälle wird das nicht fortgesetzt. Da würde dann vor Ort derjenige dann der die ambulante Weiterbetreuung da durchführt, sich auf eins dann festlegen.
Weil das von den Kassen nicht übernommen wird.
Ja, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das da begründet werden muss, warum. Und ich denke mal, dass es dann das Budget sprengen würde. Ne? Auch das ist ja jetzt nicht ganz mein Steckenpferd im niedergelassenen Bereich, aber die Budgetierung ist ja schon ein erhebliches Thema, ein relevantes Thema. Und da wird ja schon sehr penibel, wenn ich auch sehe, mit welchen Arzneimitteltricks gearbeitet wird, mit Halbierung und was auch immer, um das Budget glatt zu halten, dass dann gerade bei diesem, ich meine, früher war es ja noch teurer, als es heutzutage ist, dass dann nicht versucht wird, dann mit zwei Medikamenten eine Therapie durchzuführen, wo auch dann die Datenlage auch sehr dürftig ist. Ne? Ich sage jetzt auch nicht, stelle mich jetzt nicht dahin, das wirkt es nicht, aber gerade was den Übergang vom Mittel bis zur schwergradigen Demenz scheint auch eine duale Therapie nicht ganz schädlich zu sein oder auch möglicherweise auch förderlich zu sein, aber wie gesagt, die Datenlage ist auch da sehr begrenzt, sodass man sicherlich nicht sagen kann, das braucht jetzt jeder Patient, um halt wirklich eine bessere Wirksamkeit und eine bessere Therapie zu bekommen. Davon sind wir sicherlich weit entfernt noch. Und daher empfehlen wir es nicht. Wir setzen es jetzt auch nicht ab, es sei denn, es sprechen irgendwelche pharmakologischen Gründe dagegen, dass der Patient irgendwelche Nebenwirkungen hat. Aber wenn er damit kommt und damit zurechtkommt, dann wird es auch in der Regel fortgesetzt. Aber wir initiieren das nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das in den letzten Jahren mal initiiert haben. Das war, kommt mal gelegentlich in der Gerontopsychiatrie vor. Aber auch da sind die Patienten eigentlich damit gekommen und nicht, wurde es nicht im Krankenhaus gestartet. Weil wir ja die Unterstützung aus dem ambulanten Bereich brauchen. Ja. Wenn die es nicht weiter vor Ort, dann brauchen wir uns den Stress ja auch nicht antun, das zu probieren, einzudosieren.
Du hast gerade das Absetzen angesprochen. Gibt es eigentlich Konstellationen, sag ich mal, bei einem Patienten, der schwerstgradig dement ist, wo ihr sagt, Mensch, dann nehmen wir einfach die Antidementiva raus. Was will man da für eine Progressionsverlangsamung erzielen? Gibt es das auch? Oder lasst ihr das laufen, solange der Patient das verträgt?
Nee, da überlegen wir uns das auch. Auch in dem Rahmen halt, weil wir ja immer gucken, wie ist denn jetzt die Lebenserwartung und die Lebensqualität des Patienten. Und der Patienten, eine Medikamenteneinnahme ist ja in der Regel eine Qualitätsverschlechterung. Also es muss ja auch irgendwie alles da rein. Ja gut, man kann das Pflaster kleben, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Versuchen schon, wenn die Prognose sehr begrenzt ist, dann wirklich auch nur die Medikamente einsetzen, von denen wir auch eine Wirksamkeit erwarten, dass der Patient zumindest einen Benefit in irgendeiner Form davon hat. So ein schwerstdementer Patient, immobil, wird kein Benefit bezüglich Erhaltung oder Verbesserung der Aktivitäten des täglichen Lebens haben. Gut, wenn er kognitiv sehr auffällig ist mit Aggression, da kann man es wieder noch begründen, dass man sagt, ja, da kann man es vielleicht drin lassen. Aber es wird natürlich diskutiert und auch wieder abgesetzt. Alles, was ein Patient nicht braucht, und das gehören die Antidementiva dann auch hinzu, das muss der Patient auch nicht kriegen. Da macht es ja auch keinen Sinn. Also auch medizinisch ist es ja auch dann nicht vertretbar.
Ja, absolut. Sebastian, ich danke dir. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich finde das immer auch spannend, deine Perspektive, deine Apotheker-Perspektive zu haben. Und wie gesagt, du bist jemand, der da einfach ganz nah dran ist an der geriatrischen Behandlungsseite. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr gefallen, war sehr kurzweilig und vor allen Dingen, ich lerne ja auch was von dir, so ist es ja nicht.
Ein Geben und Nehmen, ja, super. Ja. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt@klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.klinisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.